Aber eigentlich ist genau das, was hier dieser Text aussagt, hat mit diesem Tag heute zu tun. Es beziehen sich auf Verse, die wir beim Propheten Zacharja finden. Und ihr habt, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gelesen, man kann sich auch leichtes merken, weil es heißt Zacharja 9, Vers 9. Ja, relativ einfach zu merken. Dort heißt es, juble laut, Tochter Zion, das, was wir gerade gesungen haben. Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich, ein Retter ist er. Und dann heißt es aber auch demütig, niedrig, arm und auf einem Esel reitend. Diese Worte hat der Prophet Zacharja ausgesprochen vor circa 500 Jahren, vor dem Auftreten Jesu. Und es ist ein Aufruf, was zu tun? Was sollen sie tun? Jubeln. Sie sollen jubeln, jauchzen, laut, ja, nicht nur so ein bisschen versteckt, sondern wirklich aus sich heraus. Das ist ein begeisterter Jubel, nichts Gedämpftes. Freude soll sich Bahn brechen. Und dann ist die Frage, wer soll das tun? Dann heißt hier Tochter Zion, Jerusalem. Zuerst mal Jerusalem als diese Stadt des Wirken Gottes, aber auch ein Bild immer für das Gottesvolk. Das ganze Gottesvolk soll jubeln. Und dann, warum? Warum laut jubeln? Warum soll Jerusalem laut jubeln? Hier steht's: Siehe, dein König kommt zu dir. Und dann heißt es hier, gerecht und siegreich ist er. Ein Retter, voller Kraft. Eigentlich ist es erstmal da die Beschreibung, so wie man sich einen König vorstellt. Und dann könnte man eigentlich meinen, ein siegreicher Retter, Herr und Gott, und er kommt auf einem schwarzen Hengst, ja, völlig geschmückt, und er reitet hinein und alle, ja, wir auch immer, sind total angetan. Aber dann, und ist so ein bisschen ein Bruch, spürt ihr das in dem Vers, in dem Bruch, wo es dann heißt, zuerst mal, siegreich, gerecht ist er, aber dann heißt es, er ist auch demütig, niedrig und arm, auf einem Esel reitend. Wir wissen, 500 Jahre später hat sich das erfüllt. In allen Evangelien, in allen vier Evangelien wird von diesem Einzug Jesu in Jerusalem berichtet. Wenige Tage vor seinem Sterben am Kreuz kommt Jesus nach Jerusalem, er ist dann am Ölberg oberhalb, sagt zu seinen Jüngern, holt mir einen Esel, Eselsfüllen, bringt's mir. Er reitet an den Ölberg herunter. Leute breiten ihre Kleider aus, schneiden Palmzweige ab, legen das aus. Das ist so, wie man einen König eben empfängt. Und sie rufen laut, das ist die Reaktion. Hosanna ist zuerst mal auch ein Hilfeschrei. Ja? Weil die Leute erwarten, Hosanna, wir singen das manchmal, Hosanna, so als, ist auch ein Lobpreis, aber zuerst mal ist es auch ein Hilfeschrei, weil sie sich endlich nach Befreiung sehnen. Auch von der Besatzung der Römer. Hosanna, und dann dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Menschen breiten ihre Kleider aus, eben rufen das aus. Aber eben wenige Tage später war von dem triumphalen Empfang nicht mehr so viel zu spüren. Da gab es einen anderen Durchzug durch die Gassen Jerusalems mit dem Kreuz auf dem Rücken. Kreuzige ihn, haben sie gerufen. Ich weiß nicht, ich will eben so die Einstieg, dass ihr die Spannung spürt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt zwischen König und diesem Leiden und dem oder der Demut und der Niedrigkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Jesus ist König, keine Frage, aber er ist auch ein Knecht, wie das Wort Gottes es sagt. Ich will heute Morgen ganz besonders zuerst mal auf die Das ist mein Thema heute Morgen. Und Dennis, das hat nichts mit, ich habe das nicht gemacht, weil du mit Nachnamen so heißt und heute hier bist, Dennis Knecht, sondern mir ist es so aufs Herz echt gekommen, auch inspiriert mal, wo ich ein paar Zeilen im Buch darüber gelesen habe. Knecht Gottes, ein Ehrentitel, Fragezeichen, auch Ausrufezeichen. Die Berufung Jesu als Knecht, wir beten ihn an und zu Recht. Das spiele ich null gegeneinander aus. Ich will nur mal heute den Scheinwerfer auf diese Art der Berufung Jesu lenken. Wir beten ihn an als König, keine Frage, ja, als auch im Lobpreis, in der Anbetung. Aber ich glaube, wir brauchen auch ein Verständnis der Berufung Jesu auch vom Wort Gottes her. Was heißt es, Knecht zu sein? Und wenn wir Jesus nachfolgen, was heißt es für uns, Knecht? Im ganz positiven Sinne, wenn ich dich jetzt natürlich zuerst mal fragen würde, wenn du das Wort Knecht hörst, löst es irgendwelche positive Assoziationen bei dir aus? Ja, weniger. Wer will schon gerne ein Knecht sein? Ja? Aber ich wünsche mir, dass wir heute ein Verständnis, ein biblisches, nicht das, was wir in unserem Hirn haben über Knecht, ja, von geknechtet sein, sondern ein biblisches Verständnis dafür bekommen. Ich will mit diesem Vers, den ihr, manche kennen den, Philippos 2, das ist der Christus-Hymnus. Und da heißt es in diesen Versen, der Jesus, er entäußerte sich selbst. Er war selber Gott, also völlige Herrlichkeit. Und dann heißt es vor ihm, er machte sich selbst zu nichts, er machte sich zum Knecht. Er nahm Knechtsgestalt an. Wisst ihr, wörtlich sogar im Griechischen steht nicht nur Knechtsgestalt, sondern Sklavengestalt. Also ist nochmal eine Schippe tiefer. In manchen Übersetzungen, ein bisschen neuer Übersetzung, da steht das Wort Diener. Ja, das ist noch ein bisschen abgeschwächt, aber ich glaube, die Bibel will da bewusst einen Akzent einfach auch drauf setzen. Das war sein Wirken auch in dieser Welt. Ich möchte heute Morgen mit euch wirklich kurz ins Alte Testament und im Neuen Testament gucken, damit wir ein Verständnis haben, diese Berufung zum Knecht. Das ist nicht nur mal eine einmalige Geschichte, sondern da steckt ganz, ganz enorm viel drin. Und ich bitte euch so sehr, hängt nicht ab. Ja? Hängt dann echt nicht ab, sondern bleibt da dran. Das will etwas mit deinem Leben machen. Weil wenn dem wir nachfolgen, eine Berufung, wirklich nochmal, positiven Sinne, Knecht zu sein, hat, dann hat es auch was mit uns zu tun, wenn wir sagen, wir wollen ihm ernstlich nachfolgen. Daher, das hat auch etwas mit uns zu tun. Ich möchte mal drei Verse aus dem Alten Testament, wo das beschrieben wird, auch aufs Volk Israel und aber auch letztendlich auf den Messias. Das sagt Gott, er offenbart sich im Alten Testament immer wieder auch als Abba-Vater. Immer wieder, Vaterschaft kommt auch im Alten Testament vor. Aber hier heißt es auch, 3. Mose zum Beispiel, denn mir gehören die Söhne Israels als Knechte. Meine Knechte sind sie, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. So höre nun mein Knecht Jakob, Jesaja 44, 1, und Israel, den ich erwählt habe. Mein Knecht Israel bist du, an dem ich mich verherrlichen werde. Also Gott beschreibt sein Volk, eine Berufung. Das ist nicht die allumfassendste, aber es ist eine wichtige Berufung. Volk Gottes ist, beschreibt Gott hier in seinem Wort, können es drehen oder wenden, wie wir wollen, als Knecht. Ja, mein Knecht. Was wird daran deutlich? Für das Volk Israel gibt es eindeutig diese Berufung. Und zwei Dinge werden daran deutlich. Wir werden es gleich nochmal sehen. Knecht zu sein, jetzt auch zuerst mal aufs Volk Israel, aber eigentlich auch auf Jesus dann bezogen, auf Jeshua, haben diese zwei entscheidende Komponenten. Knechte sind Menschen oder das Volk Israel mit einer besonderen Berufung und gleichzeitig, die bereit sind, auch einen Preis für ihre Berufung zu bezahlen. Aber nicht aus einem Druck oder aus einem Ding heraus, sondern also aus einem Leisten müssen, da komme ich gleich nachher noch dazu, sondern ein Knecht, wo jemand das für sich erfasst hat und sagt, echt Knecht, ein Ehrentitel? Fragezeichen. Ich möchte mit euch da nochmal ins Prophetenbuch Jesaja reingehen. Da gibt es sogenannten, wenn ihr mal das lest, in Jesaja 42, 49, 50, 52, 53, die sogenannte vier Gottesknechtslieder. Ja, es sind vier Lieder, wo über den Knecht Gottes die Rede auch ist. Und da heißt es zuerst mal in Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, spricht der Herr, das spricht Gott. Ich halte ihn, mein Auserwählter. Also ein Knecht ist nicht jeder, das ist eine Erwählung. Mein Auserwählter. Und was ist seine Aufgabe? Jetzt kommt die Aufgabe, ich habe ihn meinem Geist gegeben und er wird Recht unter die Heiden bringen. Und, dann heißt es, das ist vielleicht bekannter, dieses Bild, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also da wird die Berufung des Knechtes, für was ist er da? Aufrichten, wiederherstellen, Recht bringen. Dort, wo Ungerechtigkeit ist, wo Unversöhnlichkeit ist, da springt der Knecht in die Bresche. Das ist eine Berufung hier. Und dann kommen wir zu dieser Stelle, die sehr bekannt ist, im Jesaja-Buch 53. Ein bisschen längere Stelle, ich lese mal. Lest es mal mit, wirklich. Ich habe das so sehr in der Vorbereitung auf dem Herzen gehabt. Das würde nochmal in unserer Nachfolge, wenn wir das erfassen würden, nochmal im positiven Sinne, diese Berufung als Knecht, das würde uns nochmal verändern, persönlich und persönlich leben auch in der Gemeinde. Hier heißt es in Jesaja 52, Vers 13, und dann lesen wir ab Jesaja 53 ein paar Verse. Siehe, mein Knecht wird weise handeln. Da heißt es, er wird sogar, manche übersetzen, siegreich sein, es wird ihm gelingen. Und dann heißt es aber auch, er wird verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten, Leiden auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geachtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Entdeckt ihr da diese zwei Dinge, die Berufung und den Preis? Könnt ihr mal nicken? Die Berufung ist hier ganz klar, auf dass wir Frieden hätten, dass er sein Leben hingibt für die Schuld der Welt. In seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist seine Berufung. Aber es ist auch ein Preis, wie es da oben heißt. Verachtet. Er war verachtet, bedeutete uns nichts. Es war einer, der Ablehnung erfahren hat, der eben, ja, wo es im Grunde genommen heißt auch, vor dessen Gesicht, ja genau, vor dem man sein Gesicht verbirgt, der einfach wirklich so leidend schrecklich einfach aussieht. Da ist ein Preis für diese Berufung, letztendlich zu leben. Von wem ist hier die Rede, ihr Lieben? Von wem ist hier in diesen Gottesknechtsliedern die Rede? Ich glaube, wenn man es anguckt, sind es, glaube ich, drei Ebenen. Das eine ist, wir haben hier noch die Israel-Fahne von letzten Sonntag, das Volk Israel. Das Volk Israel, wir haben vorher gelesen, schon in Mose, das war auch die Berufung zum Knecht. Was war denn ihre Berufung? Licht für die Nationen zu sein. Dass Gott sich hier offenbart, aber sie sollten Licht für die Nationen sein. Das war ihre Berufung, die haben sie nicht immer gut gelebt. Ja? Aber was war ihr Preis? Antisemitismus, Verfolgung, Leid, über all die Jahre angefochten sein, begonnen schon im Alten Testament, im Buch Esther, was da war, aber auch in der Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre, ganz besonders in den Jahren 1939 bis 1945. Antisemitismus, dann habe ich bei jemandem nachgelesen, der hat es so beschrieben, hat gesagt, die Definition von Antisemitismus ist die neidische, rebellische Reaktion der Völker auf die Berufung Israels, auch zum Knecht Gottes. Da gilt es, aufzustehen, ist jetzt aber nicht mein Thema. Das zweite ist einzelne Personen. Nee, das muss ich noch sagen. Ich habe mal mit einem Jude im Flugzeug, wo ich heimgeflogen bin, über Jesaja 53 letztes Jahr gesprochen, saß er neben mir. Und da hat er mir eher gesagt, ja, die Juden beziehen das Jesaja 53 auf sich als Volk. Ja, also eben, und ich kann ihm nicht einmal jetzt ganz nur widersprechen. Manches, was da auch ist, ein Leid, ein Schmerz, Verachtung, das hat das Volk Israel auch getragen. Aber es geht auch um einzelne Personen, zum Beispiel Jeremia hat sich auch als Knecht Gottes, er hatte eine Berufung, Gericht anzukündigen oder Umkehr aufzurufen und er hatte die Berufung oder zahlte einen Preis, einen hohen Preis, auch von Ausgrenzung, von Verhaftung, sodass er irgendwann mal geschrien hat zu Gott, nimm mich hier wie ihn weg, ich will nicht mehr leben. Ja? Aber die stärkste Erfüllung, und eigentlich Jesaja 53 kann man sich nur verstehen mit Jeshua, mit Jesus. Er ist die Erfüllung dieser ganzen Gottesknechtsliedern. So, und jetzt komme ich zu uns, wenn das Jesus war, was hat es jetzt mit dir und mir zu tun? nochmal hohe Aufmerksamkeit jetzt zum Schluss. Einfach, was hat es mit dir und mir zu tun, diese Berufung? Knecht sein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gebetet hat. Es kam mir mal die Woche und sagt, danke Jesus, dass ich dein Knecht bin. Vielleicht habe ich schon mal gebetet und gesagt, ich danke dir, dass ich dir dienen darf. Ja? Aber als ich habe immer gebetet, und ist auch richtig, gar nicht, danke dir Gott, dass ich dein geliebtes Kind bin. Und das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und das weiß ich zutiefst in meinem Herzen. Aber habe ich schon mal gebetet, danke dir, dass ich dein Knecht bin oder dein Knecht sein darf? Jetzt bringe ich euch eine Bibelstelle. Da können wir, wenn man die dann liest, sagen, Halleluja, das Thema Knecht sein hat sich für uns erledigt. Jesus sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Jubelt mal, nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Weil ich alles, was ich vom Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ja? Er nennt Freunde auf Augenhöhe. Er will mit ihnen austauschen, das will Jesus so sehr. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Hat sich das dann wirklich erübrigt für uns? Können wir es abhaken, Häkchen hinmachen? Ich lese jetzt euch ein paar Stellen vor. Das sind Briefeingänge im Neuen Testament. Die sagen ein bisschen was anderes. Ihr seht hier Römer 1,1, Philipper 1,1, Jakobus 1,1, 2. Petrus 1,1, Judas 1, Offenbarung 1,1. Ich lese euch Römer 1,1. Paulus, schreibt er, ihr dürft es nachlesen. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Philipper 1,1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. 2. Petrus, also es kommt Petrus nach Jakobus, Petrus. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Judas 1, im Judasbuch, Judas, Knecht Jesu Christi. Offenbarung 1, Vers 1. Da heißt es, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Johannes war ja so der Love Disciple, ja, der Jünger, wo, ja, und Johannes, er offenbart, 1. Johannes, hey, die Liebe Gottes und dass wir geliebte Kinder sind. Haltet es immer im Hinterkopf. Aber hier wird sogar Johannes beschrieben als ein Knecht Jesu Christi. Und jetzt könntet ihr Frauen locker sagen, das sind ja alles nur die Männer. Jetzt bringe ich noch echt zum Ausgleich ein weibliches Beispiel. Habt ihr schon eine Idee? Lukas 1, Vers 38, Maria. Wisst ihr, was die sagt? Nachdem der Engel ihr offenbart hat, da heißt es dann, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Und nochmal, überall, wo wir lesen, Knecht steht eigentlich Sklave. Oder auch wo Maria, wo wir übersetzt ist mit Magd, steht eigentlich Sklavin. Und jetzt ist die große Frage. Warum stellen sich diese frommen Heroes, von denen ich jetzt gelesen habe, diese Briefe so vor, haben sie ein Identitätsproblem? Wissen sie nicht, wer sie in Christus eigentlich sind? Warum stellen sie sich nicht mit Paulus, geliebtes Kind Gottes, vor? Warum stellt er sich mit Knecht Jesu Christi vor und all die anderen? Weil es für sie eine Ehre war. Sie haben das verstanden, dass es eine Ehre ist, als unter der Herrschaft dessen zu leben und sein Leben dem zu weihen, der für sie alles, alles, alles geworden ist. Und ihr Lieben, die haben beides. Die haben ihre Berufungen gehabt, Paulus, Gemeinden zu gründen und so weiter. Und die haben ihren Preis bezahlt. Lest mal 2. Korinther, müsst ihr jetzt selber gucken, 8 oder irgendwie. Da beschreibt er alles, was er erlebt hat. An Verfolgung, Nöte, Steinigung, Ausgrenzung und so weiter. Maria, ich bin die Magd des Herrn. Das hat sie nicht hyperfröhlich gesagt, sondern da war, ich bin die Magd des Herrn. Und sie wusste, das könnte das aus mit der Ehe von mit Josef bedeuten und keine Zukunft vielleicht. Sie waren bereit, einen Preis für ihre Berufung zu zahlen, aber die Berufung war ihnen so kostbar, dass das für sie nicht jetzt groß verhandelbar auch ist. Paulus sagt mal noch in dieser Stelle, das ist falsch, nicht Galater 5, sondern Galater 1, Galater 1, Vers 10. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wo Paulus ganz klar sagt, unter welche Autorität stelle ich mich denn? Unter welche Autorität stelle ich mich denn? Ich sage das ganz bewusst. Wir haben eine Berufung zum Knechtsein, aber Gott, für alle, die so ein hyperfrommes Leistungsdenken haben, Gott will uns nicht knechten. Gott will uns nicht knechten. Und dass wir ausbrennen in unserem frommen Leisten. Weder Paulus, noch Jakobus, noch Petrus, von denen wir hier gehört haben, noch Johannes, die waren nicht ausgebrannt, sondern sie waren on fire. Es geht nicht um ein beziehungsloses Dienen. Das Beispiel für mich, der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott will immer auf der Basis von Beziehung mit uns leben. Das ist der Kern unserer Nachfolge oder unseres Glaubens. Und dennoch, wenn Christus sich als Knecht bezeichnet, Philipper 2, wenn die ganzen in den Briefen, die Apostel sich alle als Knechte bezeichnen, was hat es denn mit mir zu tun? Könnten wir da neu in eine Berufung einfach auch hineinkommen? Als Jesus in dieser Woche, wo er starb, wo wir jetzt reingehen, neben seinem Tod am Kreuz, und es war das stärkste Hingabe und Dienen, hat er noch eine Handlung vollzogen, die wirklich Knechtsarbeit war. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Dreckige Knechtsarbeit, das sind Sklaven getan, diese verstaubten Füße der Gäste zu waschen. Jesus ist umhergegangen, hat es bei seinen Jüngern getan. Und dann sagt er, und das meine ich, ich glaube, an diesem Bild wird etwas deutlich. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich habe diese Knechtsarbeit getan, doch weil er sie ihnen auch dienen will. Ja, in dem Moment. Aber er wollte ihnen auch damit etwas offenbaren, eine Orientierung geben. Er sagte, ich habe euch ein Beispiel gegeben. So soll es in eurem Leben auch sein. Tut, was ich getan habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Handelt auch danach. Und dann kommt die Verheißung. Wow, das ist der Weg des Segens. Das ist der Weg des Segens. Hey, wer will den Weg des Segens gehen? Dann, ich weiß, in meinem Hirn ist das auch immer noch falsch, das Wort ein bisschen programmiert, wenn ich dann sage, dann sei ein Knecht. Ja? Aber im positiven Sinne, Menschen zu dienen und Gott gehorsam, das ist das, was ein Knecht tut. Wisst ihr, das fällt mir jetzt gerade noch auch ein, als die in der Apostelgeschichte die Apostel, weißt du was, Johannes und Petrus, als die dann geschlagen wurden und so weiter, da heißt es dann, und sie kamen zurück und freuten sich darüber, dass sie um seinetwillen leiden durften. Also so im Sinne von, das war so eine Ehre für Christus, sein Leben letztendlich einfach hinzugeben. Gehorsam und dienen, Lebensstil des Dienens. Für mich war Wolfgang Schuler, für mich so einer, der mir auf eine wunderbare Weise gedient hat. Er war nicht mein Knecht, ja, in dem Sinn. Aber er hat mir gedient. Er kam zu mir ins Büro rüber, immer wieder, und hat für mich gebetet. Er hat mich ermutigt. Und wisst ihr, was er oft auch gemacht hat? Pass auf dich auf. Ja, zu dienen. Dem schließe ich jetzt dann gleich. Ich könnte dann schon mal nach vorne kommen als Worship-Team. Wenn wir wirklich Nachfolge ernst nehmen, dann ist wirklich diese Frage, die wir uns ernstlich stellen, und sagen, Gott, was heißt es für mich, dir zu dienen, ein Knecht zu sein, gehorsam zu sein? Wo ziehe ich meine Dinge durch, wenn mir irgendwas nicht gefällt, nicht passt? Wo haue ich da die Dinge raus? Wo ist mein weiches Herz aber? Wo will Gott, dass wir uns nicht die Köpfe waschen gegenseitig, sondern die Füße waschen? Wo kann das konkret werden in deinem Leben? Wir brauchen eine Entscheidung zum Lebensstil, jetzt nenne ich es mal des Dienens oder auch im positiven Sinne des Knechtseins. Gott hat dir Dinge anvertraut, Zeit, Gaben, Ressourcen, Geld, Kraft. Und dann zu fragen und zu sagen, Gott, wie kann ich das einsetzen, was du mir gegeben hast? Und glaub mir, wir haben gesungen, guter Vater, er wird uns nicht überfordern. Aber ich wünsche mir so eine, ihr müsst das echt mal nachlesen, die ganze Briefanfänge. Für mich ist das fast so, wenn Paulus ruft, Paulus, Knecht Jesu Christi, das ist nicht so was Kleines, sondern das ist etwas, was er von Herzen gern tut. Aber weil er erfasst ist von seiner Liebe, von dem, wie Gott auch ist. Ich habe es mal so steil formuliert, wir können gerne nachher darüber noch reden, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Aber manchmal ist Gutes griffig. Geht es nicht weiter? Ah doch. Unsere Identität ist es, geliebte Gotteskinder zu sein. Aber unsere Berufung ist es, Knechte Jesu Christi zu sein. Und jetzt können wir rausgehen heute in Palmsonntag und die Karwoche hinein und es alles wieder so auf uns wirken lassen. Oder du kannst für dich eine Entscheidung treffen und wirklich sagen, Gott, wo diene ich eigentlich? Zum einen vielleicht Menschen, also Menschen gefallen wie Galater 1. Wo bin ich nicht bereit, zu meinen Überzeugungen, Werte zu stehen? Oder wo drehe ich mich wirklich auch nur um mich selber, habe gar nicht mehr Blick für den anderen? Wo bin ich bereit, wirklich einen Preis zu bezahlen? Und Christiane, da ist vielleicht dein Zeugnis echt auch klasse, das du heute Morgen gegeben hast. Diese Märtyrer, für sie war es nicht leicht, keine Frage, ihr Leben hinzugeben. Aber es war für sie, weil sie so von Christus erfasst waren, war für sie klar, ich gebe mein Leben hin, ich diene dir, lebendiger Gott. Und wenn es mich letztendlich alles kostet, lasst uns aufstehen, möchte mit uns beten. Knecht Gottes, ein Ehrentitel. Ich möchte dich echt nochmal herausfordern und sagen, vielleicht lebst du schon lange mit Jesus, aber genau an dieser Stelle, wo es um Positionierung deines Herzens geht, wo du sagst, Jesus, wirklich, ich weihe dir mein Leben. Jesus sagt mal selber von sich, ich weiß, es ist ein hartes Wort, aber im Grunde genommen ist so ein Stück weit das Geheimnis und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bringt es keine Frucht. Jesus hat sein Leben gegeben, hingegeben und daraus ist Frucht entstanden. Ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, es scharf geistlich zu trennen. Du willst keine fromme Leistungsdiener, die irgendwas bei dir verdienen müssen. Wir sind geliebt, es ist vollbracht. Aber dein Herz sehnt sich auch nach Menschen, nach deinen Kindern, die wirklich ihr Leben, nicht nur sagen, ich vertraue es Jesus an, damit mein Leben safe läuft, irgendwie sicher, sondern ich stelle mein Leben unter die Herrschaft Gottes. Ich rufe uns nochmal heute Morgen auf, weihe dein Leben Jesus Christus, gib's ihm. Lass ihn hineinsprechen, in dem, wie du vielleicht bisher gelebt hast. Tu Buße, kehr um. Habt ihr das noch in Erinnerung? Johannes 13, wo Jesus sagt, das ist der Weg des Segens. Jesus ist der Weg des Segens. Ich bete, dass das in unserer Gemeinde sich manifestiert, dass wir einander nicht die Köpfe waschen, sondern die Füße waschen, einander dienen. Und wenn mal was nicht so gut läuft, dass wir dann Dinge in Wahrhaftigkeit ansprechen können, aber immer mit dem dienenden Herz. Lebendiger Gott, hilf uns da, wirklich auch einen Lebensstil des Dienens zu haben. Wenn Menschen noch hier sind, die Jesus noch nicht kennen oder noch keine Entscheidung für ihn getroffen haben, wenn du das jetzt heute Morgen zum ersten Mal gehört hast, es gibt nichts Besseres, als in Beziehung zu treten mit diesem Jesus, mit diesem Erlöser. Er ist da, er ist reell, er greift hinein in dein Leben und verändert auch dein Leben Stück für Stück. Dann mach das fest. Dann mach das fest. Wenn jemand hier ist, der das heute Morgen tun möchte, wenn er alle anderen die Augen schließt, wenn jemand hier ist, dann möge er jetzt einfach die Hand heben, sagen, ja, Jesus, dir weihe ich mein Leben. Und so segne ich euch jetzt nochmal mit der Offenbarung, geliebte Kinder des Allerhöchsten zu sein. Und auch mit der Offenbarung über diese Berufung, über diese kostbare Berufung, Gott zu dienen, Knechte Jesu Christi zu sein, in seinem Team zu sein, dass Gott durch dich und mich das vollbringen möchte, was er auf der Welt sichtbar machen möchte. Gott kann die Dinge in dieser Welt nur sichtbar machen durch Menschen, die bereit sind, diese Berufung auch anzunehmen. Jesus, ich bete echt, dass aus diesem Gottesdienst Entscheidungen getroffen werden. In welcher Hinsicht auch immer, Prioritäten nochmal verschoben werden, um zu sagen, Jesus, mein Wunsch ist, dass durch mein Leben du offenbar wirst. Ich gebe mich dir hin, ich weihe dich mir, dir, lebendiger Gott. Halleluja. Und so segne ich euch jetzt im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Immanuel, du bist mit uns. Halleluja. Amen. Amen.